Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Der Bund mit Abraham ist das Thema der Woche. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bibelgesprächs über das Buch Genesis. Wir wollen uns wieder mit einigen Kapiteln beschäftigen und dazu möchte ich jetzt meine Gesprächsteilnehmer vorstellen. Zu meiner Rechten sitzen Heinz und Martin, zu meiner Linken René und Josef und ich bin Carsten. Bevor wir einsteigen in unser Gespräch, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, es sind Texte, die uns vielleicht teilweise gut vertraut sind, manchmal denken wir auch, sie sind uns gut vertraut. Lass uns aber das sehen, was für uns wichtig ist. Erweitere unser Verständnis und hilf uns auch, das im täglichen Leben anzuwenden, dass wir von diesen Geschichten, den Höhen und Tiefen der Menschen zu biblischen Zeiten auch lernen und es in unser eigenes Leben übertragen können. So führe uns jetzt durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, zu Anfang habe ich ein kleines Experiment mit euch geplant. Es geht um Wortassoziationen. Ich sage euch einen Begriff und ihr antwortet ganz spontan, welches andere Wort euch dazu in den Sinn kommt. Beispielsweise, ich sage Insel Bali und ihr sagt,
wo ist das?
Urlaub. Strand. Fliegen, ja, beispielsweise. Okay, so funktioniert das. Das Wort, um das es jetzt heute gehen soll, heißt Abraham.
Sache, Vertrauen, Opferung Isaaks, Glauben.
Okay. Ja, also man kann verschiedene Worte dann auch wählen. Vertrauen, Glauben kam jetzt zweimal von euch. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, wenn man eine große Gruppe diese Frage stellen würde, käme relativ oft der Begriff Glaube oder Glaubensheld vor. Wäre mal ein interessantes Experiment. Abraham ist eben für viele ein Glaubensheld. Frage an euch, wie oft kommt denn in den Kapiteln zwischen 1. Mose 12 und 25, in denen es über Abraham geht, das Wort Glauben vor im biblischen Text?
Ja, Kapitel 15 sicher, nicht?
Kapitel 15?
Ja. 6, ja.
Abraham glaubte. Also,
du meinst jetzt nur das Wort Glauben oder wie oft Glaube an sich?
Das Wort.
Ja, wir sind immer so wortfanatisch. Da kommt es wahrscheinlich nicht oft vor. Aber
es kommt tatsächlich,
das Thema ist doch präsent die ganze Zeit.
Das Thema ist präsent, ja. Das Wort kommt tatsächlich nur dieses eine Mal vor.
Tatsächlich, ja.
Ja, es kommt nur dieses eine Mal vor, dieses Amen, ja, von dem sich auch unser Amen ableitet, dass wir immer sagen, wo wir das Gebet bekräftigen, so ist es, kommt nur dieses eine Mal vor in 1. Mose 15, Vers 6. Ich möchte mal mit euch dieses Kapitel aufschlagen und lade euch mal ein, dass wir die ersten 6 Verse lesen. 1. Mose 15, Verse 1 bis 6.
Also ich lese mal nach der Luther. Ja? Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
Dankeschön. Wir machen noch mal einen kleinen Rückblick. Welche Verheißungen hatte Gott Abraham bisher gegeben?
Zum Beispiel, dass er ein neues Land besitzen wird, beziehungsweise seine Nachkommenschaft besitzen wird.
Die drei V's, Vaterland, also verheißenes Land, viel großes Volk und viel Segen. Mhm.
Genau, so kann man sagen. Ja. Also der Segen grundsätzlich und der sich ganz konkret äußert eben in diesem Land, das er verheißen bekommen hat und dann eben diese Nachkommen auch. In 1. Mose 12 lesen wir das schon und dann steht da diese kleine Altersangabe, Abraham 75 Jahre alt, okay, die biologische Uhr tickt. Er kommt in das Land, geht relativ einfach im Vergleich zum Auszug, dann im 2. Buch Mose, aber das Land ist besetzt, da wohnen andere drin. Dann geht es weiter, ja, es wird noch schlechter sozusagen, er erlebt eine Hungersnot in diesem Land, er muss nach Ägypten und in Ägypten riskiert er sogar die Nachkommenschaft, indem er Sarah als seine Schwester ausgibt. Dann 1. Mose 13, ja, da kommt Gott wieder und sagt, ja, so wie der Staub auf der Erde sollen deine Nachkommen sein. Es wird wiederholt. Und hier in 1. Mose 15 ist das erste Mal in der Geschichte Abrahams, dass Abraham nicht handelt aufgrund dessen, was Gott sagt, sondern er kommt mit ihm ins Gespräch. Ja, vorher gab es keinen Dialog zwischen Abraham und Gott. Hier das erste Mal. Was geht denn dem Abraham hier durch den Kopf? Was könnt ihr da raushören, rauslesen? Was bewegt ihn?
Er sagt, es dauert schon lang, lieber Gott. Ich glaube, er spielt sicher mit dem Gedanken, dass er sich schon immer älter werdend fühlt und dass er sich die Frage stellt, wenn der liebe Gott mir Nachkommenschaft zugesagt hat, wie soll das gehen? Und das ist ja nicht nur er, das ist ja auch dann seine Frau. Und er fragt sich das, nicht? Gott hat zwar wiederholt, du hast es gerade genannt, gesagt, das wird so sein, du wirst Nachkommen haben, aber es passiert eben noch nicht. Und das macht den Abraham unsicher.
Zwischen der ersten oder den ersten Ankündigungen dieser Nachkommenschaft und dieser Begebenheit hier sind ja viele Jahre vergangen. Viele Jahre, in denen eben die Uhr, wie du sie vorher genannt hast, getickt hat, nicht stehen geblieben ist. Und es für Abraham immer schwieriger wird, sich das wahrscheinlich auch vorzustellen, wie denn das noch werden soll.
Wir lesen dann in Kapitel 16, ja, er ist 86 Jahre alt. Mhm. Ja, und dann kommt Sarah noch ins Spiel, ja, und es geht noch weiter. Also so diese Fragen, diese Zweifel, die ihn da einfach bewegen, ja, die verstärken sich da noch.
Das ist ja auch spannend. Also Gott gibt ja ihm vorher so eine Art Name. Ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Sehr großer Lohn. Und das triggert irgendwie jetzt den Abraham und sagt, aber Herr, was willst du mir geben? Du bist mein sehr großer Lohn, was habe ich davon? Man könnte fast so ein bisschen sagen, wo ist jetzt die Verheißung? Heinz, du hast ja angesprochen, lange gewartet, Josef. Was ist jetzt? Und dann sagt Gott einfach, ich bin dein sehr großer Lohn. Das scheint dem Abraham nicht zu genügen. Er möchte ja wirklich was davon haben.
Vor allem, weil er sich ja dessen bewusst ist, was ist mein Lohn wert, wenn ich ohne Nachkommen aus dieser Welt gehe. Ich meine, das ist das offensichtlich, was ihn bewegt.
Und ja. Wem könnte ich meine Gotteserfahrung weitergeben? Eliezer verortet er in Damaskus. Ich meine, gut, mag ein gottesgläubiger Mensch sein, ja? Er ist ja mit Abraham zusammen, aber die Erfahrungen, die ich habe, wem kann ich sie weitergeben? Wo sind meine Nachkommen?
Ja, das Spannende ist, wo kommt denn Abraham gerade her? 1. Mose 14.
Von Sodom. Er befreit die Leute und er befreit Lot. Und er hat Melchisedek den 10. gegeben.
Genau. Da lesen wir auch von Damaskus. Ja. Ja, also ich habe ihm nachgejagt und da kam das schon mal vor. Und er verzichtet ja freiwillig auf diesen Lohn sozusagen, den er angeboten bekommt. Ja, und geht sozusagen leer aus freiwillig. Und dann kommt eben Gott und sagt, ich bin dein großer Lohn. Und Abraham fragt sich, schöne Rede, aber ich sehe es nicht, ich erlebe es nicht. Ja, wie soll das denn aussehen? Es wird so sein, dass mein Lohn, meine Nachkommenschaft, die fällt an Damaskus. Ja, es wird gerade andersrum gehen. Nicht, dass ich durch Damaskus profitiere, sondern Damaskus profitiert durch mich, von mir.
Und ich denke, in der damaligen Gesellschaft war es ganz wichtig, Nachkommen zu haben. Besitz, gut. Er hatte sicherlich einen sehr großen Besitz. Aber das, was eigentlich am meisten zählte in der damaligen Gesellschaft, war doch, dass man Nachkommen hat, an die man es weitergeben konnte, damit der eigene Name erhalten bleibt und so weiter. Und das sieht er gerade alles nicht. Genau das fehlt.
Wenn ich mir dieses Gespräch anschaue zwischen Abraham und Gott, und wir haben ja das ganze Kapitel eigentlich ein einziges Gespräch zusammen mit der Opferung in diesem Erlebnis, dann habe ich hier den Eindruck, wenn ich mir Vers 6, Vers 7 anschaue, was die Nachkommenschaft angeht, ist der Glaube von Abraham offenbar doch noch stark. Wir hören hier, was im Neuen Testament ja auch hervorgehoben wird, er glaubte dem Herrn. Er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Aber dann schaue ich mir Vers 7 an, es geht um das Land, von dem einen weg zum anderen hin, und dann kommt Vers 8, da sagt Abraham, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Das erinnert doch sehr an diese Wankelmütigkeit, die wir bei Einzelnen auch im Neuen Testament dann hören, wenn es um die Nachkommenschaft geht, woran werde ich erkennen das? Und das haben wir hier jetzt auch wieder. Also es scheint das Vertrauen auf die Nachkommenschaft größer zu sein als auf das Erbe des Landes. Und der Rest des Kapitels befasst sich dann auch wieder nur mit dem Land und dass das noch kommen wird, dass es eingenommen werden wird eines Tages.
Wir lesen gleich gerade mal weiter die folgenden Verse. Du hast es schon angesprochen, wir hatten bis Vers 6 gelesen. Wer von euch würde denn weiterlesen ab Vers 7?
Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa ausgeführt hat, dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm das alles und er zerteilte es mitten auseinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht und die Raubvögel fielen auf die Aase, aber Abraham scheuchte sie davon. Dann, als die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er zu Abraham, das sollst du wissen, dass dein Same wird fremd sein in einem Land, das ihm nicht gehört. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will richten das Volk, dem sie dienen müssen. Und danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen nach 4 Mannesaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen will ich das Land geben, vom Wasser Ägyptens an bis an das große Wasser Euphrat, die Keniter, ja, genau, und so weiter.
Völker, die schenken wir uns jetzt einfach, ne? Diese Aufzählung. Ja, das ist schon ein bisschen eine kryptische Geschichte. Was passiert hier in dieser Begebenheit?
Der Abraham will ein Zeichen. An der Stelle frage ich mich natürlich, inwiefern ist es fair, von Gott Zeichen zu verlangen, um seinem Versprechen mehr zu glauben. Aber gut, Gott geht mit ihm und gibt ihm jetzt eins. Und dieses Zeichen ist, er bietet ihm praktisch die Hand und sagt, wir zwei machen einen Bund. So wie man auch damals in jener Zeit einen Bundesschluss gemacht hat, vielleicht zwischen einem König und einem Vasall und Abraham jetzt als Vasall, Gott als König. Und da ist ein Gott, der mit einem Menschen, noch nie gehört vorher, auch im Alten Orient nie, ne, einen Bund schließt. Und das wird zum Zeichen für den Abraham.
Ja, also schon sehr spannend. Wir haben ja vor ein paar Wochen den Bundesschluss Gottes mit Noah angeschaut. Was sind jetzt hier die Parallelen und was sind die Unterschiede?
Und so eine Parallele ist, dass wir hier auch ein Opfer haben, so wie auch Noah ein Opfer darbringt.
Ja, beides Male gibt es Opfer.
Ich glaube, der Begriff des Bundes meint ja einfach, wir machen uns was aus. Gott macht sich mit dem Abraham was aus. Er gibt ihm ein Versprechen. Das Wichtigste an diesem Bundesversprechen ist, dass aus dem Abraham ein großes, oder Abraham, muss ich ja hier noch sagen, ein großes Volk wird. Das ist das Versprechen. Und er, das ist ja genau dieses Kapitel, hat, obwohl er schon, ich sage jetzt mal Hausnummer, wahrscheinlich 10 Jahre wartet, denn wenn er in 16 dann mit der Hagar 86 ist, könnte sich das ja ungefähr ausgehen. Und er sich eben fragt, was wird daraus werden? Und Gott sagt ihm nochmal, bleib dabei. Und man könnte jetzt die Frage stellen, was macht, wenn du darauf wartest? Du hast vorhin gefragt, ich sehe es aber nicht. Ja, wenn es Gott verspricht, dann bleib dabei. Bleib einfach dabei. Es wird auf jeden Fall kommen.
Also beim Noah gibt es ja 2 Bündnisse. Wir haben ja über das gesprochen. Das war einmal vor der Sintflut, das war der Bund, ich errede dich. Und nachher der Bund, wo auch das Opfer gebracht wird, wo dann der Noah und die ganze Welt praktisch an dem Bund teilhaben kann. Gott wird die Welt nicht mehr vernichten. Opfer ja, aber hier passiert schon was Interessantes. Dieses Opfer ist ja ganz anders als alle anderen Opfer. Weil er tut ja nur die Tierstücke hinlegen. Er lässt sie nicht verbrennen, er macht kein Brandopfer. Und Gott kommt dann und eine Feuerflamme fährt dazwischen durch. Das ist schon, also wenn man das einmal erlebt, ich glaube, das bleibt in Erinnerung. Das erinnert ein bisschen an Elia, ne? Da kommt Feuer vom Himmel herunter und wumm. Also Gott ist da aktiv bei diesem Opfer.
Vielleicht nochmal gerade so zur Wiederholung. Ja, ich denke, wir haben da auch schon mal drüber geredet an anderer Stelle. Wie ist nochmal ein Bund geschlossen worden in biblischer Zeit mit diesen zerteilten Stücken und diesem Hindurchfahren? Könnt ihr das nochmal kurz zusammenfassen?
Eigentlich ist es doch so, dass du hast vorher vom König und Vasallen gesprochen. Der Vasall musste ja hindurchgehen zwischen den Stücken und sagen, was bedeutet, wenn ich diesen Bund breche, dann soll mit mir das passieren, was mit diesen Tieren passiert ist. Jetzt geht aber nicht der Vasall zwischen den Stücken hindurch, sondern der König. Also
das ist so, doch eigentlich so nimmt man das an, ja.
Andersrum eben. Weil diese Feuerflamme, von der, oder die Fackel, von der du gesprochen hast, von der wir lesen, steht ja für Gott, der dazwischen hindurch geht. Und Abraham steht nur dabei.
Also willst du damit sagen, wenn Gott durchgeht, dann wird Gott, wenn der Bund gebrochen wird, die Strafe auf sich nehmen?
Das ist das, was wir erleben, wenn wir weiterlesen, ein paar Seiten, 100 Seiten.
Ja, also sonst war es oft so, dass der König hat sich nicht drum geschert. Der konnte tun und machen, was er wollte. Aber hier sozusagen verpflichtet sich Gott, wenn ich meine Bundeszusagen, meinen Teil eben nicht erfülle, dann soll es mir so gehen. Ja, ist das die Bedeutung hier, die hier drin steckt?
Ich finde schon, aber es ist noch ein Unterschied. Damals gab es dann immer auch Bedingungen für die andere Partei. Also Gott hat ja dann auch im Exodus, wenn wir da lesen, gibt es ja wieder einen Bundesschluss, da hat er einige Bedingungen. Ich frage mich gerade, was ist die Bedingung, die er an den Abraham hier gibt? Gibt es da eine? Oder war das das, was er in Kapitel 12 gesagt hat, geh und verlasse? Das hat der Abraham aber alles schon gemacht. Hat eigentlich der Abraham seinen Teil erfüllt und nur noch Gottes Teil fehlt? Deswegen fragt der Abraham ja, okay Gott, was ist nur? Ich bin im Land, ich habe keine Nachkommen, ich bin ein Fremdling.
Ich habe immer gehorcht bisher. Ich bin gegangen.
Ja, immer. Meistens nur.
Meistens.
Okay.
Ja. So ist das meistens mit unserer Erinnerung eben. Ja, genau. Natürlich in Ägypten nicht, ja, aber das steckt so ein bisschen drin, so bei Abraham vielleicht. Ja.
Und, du meinst wegen der Geschichte mit seiner Frau?
Ja, 1. Mose 12, ja.
Ja.
Also,
es ist war schon ja schon wichtig. Auch seine Schwester, nicht? Das kommt ja dann auch vor. Sie ist ja genau. Schon auch seine Schwester.
Ja, da kann man drüber diskutieren halt. So eine halbe Geschichte kommt ja dann später nochmal vor.
Letzte Woche gemacht.
Genau. Ja. Also von dem her gesehen, da kommen noch diese Vögel hier. Gott lässt Abraham ja warten. Und Abraham versucht jetzt hier krampfhaft, die Vögel davon abzuhalten, dass sie den Bund auffressen. Und er schafft es aber nicht. Ja, dieser tiefe Schlaf, der fällt auf ihn. Ja, ich frage mich so ein bisschen als Leser, und wer hält jetzt die Vögel ab? Es steht nicht da. Ja, aber anscheinend hat Gott selber dafür gesorgt, eben, dass die Vögel nicht gekommen sind, auch während Abraham diesen Traum gehabt hat, und hat seinen Teil dazu beigetragen, diesen Bund zu bewahren. Und dann kommt er eben und fährt durch diese Fleischstücke hindurch. Was wird denn in 1. Mose 15 über das Wesen Gottes und über das Wesen Abrahams für euch deutlich? Wenn wir das alles nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gelesen haben.
Das scheint schon eine sehr freundschaftliche Beziehung zu sein, wenn man das so sagen kann. Abraham als Freund Gottes. Wir hören hier nirgends einen Tadel von Abraham Gott gegenüber, so ein wenig. Ja. Du lässt mich irgendwie hier trocknen sitzen. Aber es wirkt nicht so vorwurfsvoll, wie man es vielleicht erwarten könnte. Es ist mehr eine Feststellung. Ich habe niemanden, also egal, was du mir gibst, es wird nicht in meiner Familie bleiben. Es wird an einen fremden Knecht gehen. Und Gott ihm gegenüber, wenn er sagt, woran soll ich erkennen, dass diese Verheißung des Landes wahr wird? Wir hören hier auch kein Zurechtweisen. Hier kommt nicht wie bei Zacharias, als es um Johannes geht, stumm zu werden oder irgendetwas anderes, sondern Gott geht darauf ein und sagt ihm, was er hier tun soll, den Bund zu schließen. Sie scheinen hier wirklich, so kommt es mir vor, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, sich sehr vertraut zu sein und zu kennen.
Was ja dann später nochmal verstärkt wird in 1. Mose 18, wo sie dann auch reden über das Schicksal Sodom und Gomorras. Ja, dieses Gespräch auf Augenhöhe, dieses vertraute Miteinander umgehen. Abraham traut sich, Fragen zu stellen, und Gott lässt sich auch Fragen stellen. Und er geht auch drauf ein. Mhm.
Zumindest wünschen wir uns das so, dass es so immer ist. Ne? Ich meine, es gibt schon auch leichte Anzeichen, wo man sagt, Gott zeigt, dass er Gott ist. Wenn ich da lese in Vers 12, da kommt dieser Schlaf auf Abraham, dann steht er plötzlich und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und da denkt man ein bisschen so voraus an Gottes Offenbarungen im Alten Testament. Vielleicht war das noch was anderes, was jetzt passiert, als wie sie vorher auf Augenhöhe geredet haben. Und Gott zeigt hier an, wenn er kommt, wow, das nimmt den Abraham mit.
Aber bedeuten diese Schrecken und Finsternis nicht den Teil der Weissagung, dass seine Nachkommen einmal in Bedrängnis sein werden? Hängt das nicht damit zusammen?
Ich glaube, das kommt zuerst, das Schrecken und Finsternis, weil es das widerspiegelt, was dann die Botschaft Gottes sein wird.
Das meine ich
auch.
Wenn Gott kommt.
Ja, genau. Also ist er schon in Angst, so irgendwie. Ja? Und dann kommt aber diese Nachricht über, ihr müsst da weggehen, aber ich werde richten. Er zeigt sich hier als der Gott, der auch durchgreift. Nicht bei Abraham jetzt, sondern bei den Gegnern. Und auch die Feuerflamme, die dann kommt, hinterlässt ganz sicher einen gewaltigen Eindruck. Und so weiß der Abraham natürlich auch, dieser Gott ist großartig. Und das verstärkt wahrscheinlich auch wieder das Vertrauen, das er in ihn gehabt hat.
Ich glaube, umso schmerzhafter aber auch die Enttäuschung, wenn man einen Vers weiterliest, Kapitel 16, Vers 1, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Jetzt haben wir dieses lange Gespräch in Kapitel 15, hat das Gefühl, die beiden haben sich miteinander geeinigt. Wir hören, Abraham vertraut Gott, dass Nachkommenschaft kommen wird. Durch dieses Vertrauen ist es möglich, über die Zukunft des Landes zu sprechen, denn ohne Nachkommen gäbe es da sowieso kein Einnehmen dieses Landes. Das haben sie jetzt auch miteinander geklärt, der Bund ist geschlossen, Resultat ist, es passiert nichts. Da habe ich das Gefühl, diese Enttäuschung ist förmlich greifbar und spiegelt vielleicht auch das wider, was wir manches Mal erleben. Eine gute Gotteserfahrung, wir sind uns sicher, wir sind sehr eng mit ihm, wir haben ihn richtig verstanden. Aber es passiert nichts. Das Resultat ist nicht da. Und wenn wir dann weiterschauen, merken wir, wir müssen bis Kapitel 18 warten. Und da ist er dann 99 Jahre alt, bis dann klar ist, endlich, nächstes Jahr, jetzt mal klare Zeitangabe, nächstes Jahr ist es soweit, Sarah wird einen Sohn haben. Also da waren ja dann immer noch Kapitel 16, bis es dann 18 ist und schließlich Isaak geboren wird, sind 13 bzw. 14 Jahre vergangen. So schön das Ganze hier klingt, fast romantisch der Umgang miteinander, es bedeutete nicht, dass sofort alles gelöst ist. Und das, glaube ich, gilt für uns heute eben auch. Mhm. Wir haben eine gute Erfahrung und die ist wertvoll. Das heißt aber nicht, dass alle Probleme sofort gelöst sind. Trotzdem braucht es noch Zeit und Glaubensbewährung.
Ich glaube, René, das ist ein ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Und ich möchte diese Frage gern nochmal in die Runde geben. Wie geht ihr denn praktisch damit um, wenn Gott euch Verheißungen gibt und zuspricht, aber da passiert einfach nichts? Es wird einfach nicht besser, obwohl es Gott versprochen hat. Wie geht ihr dann damit um?
Dranbleiben.
Einfach dranbleiben.
Ich habe nichts anderes. Was soll ich machen?
Wohin sonst soll ich gehen?
Ich bin nicht der liebe Gott. Ich kann es nicht machen. Wenn ich zu ihm bete und ich warte auf die Erfüllung dessen, was er mir verheißt, dann kann ich nur weiter warten. An ihm zweifeln ist keine Option. Also so müssen wir sagen, finde ich. Ich kann nicht an Gott zweifeln. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich bete zwar für das, aber er wird es einfach nicht machen oder so. Wenn ich bete, gerade wenn ich für Menschen bete, nicht? Und es passiert nichts, dann glaube ich, müssen wir einfach weiter beten. So lang, bis etwas passiert.
Das setzt natürlich voraus, dass schon so ein ganz festes Grundvertrauen da ist, ja, einfach zu sagen, und auch dann, wenn ich nichts sehe und erlebe, dieses Grundvertrauen, das trägt mich auch dadurch und deswegen gehe ich einfach meinen Weg weiter mit Gott.
Also ich glaube auch an Gott zweifeln ist nicht das Richtige, aber an sich selbst zweifelt man ja schon mal. Also ich frage mich dann schon, habe ich Gott missverstanden? Habe ich geglaubt, er sagt mir da etwas zu, was aber so nicht geschieht? In der Bibel sind manche Dinge ganz klar, auf die können wir uns einfach verlassen. Wenn er zum Beispiel sagt, wer bereut und bekennt, dem wird die Sünde vergeben, der wird gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist das etwas, darauf kann ich einfach mich felsenfest verlassen. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, wo ich meine, er führt mich in eine Richtung, er will etwas von mir, aber ich bin mir nicht sicher, zumindest weil es nicht passiert, nicht ganz so sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe. Ich glaube, so Momente erlebt jeder schon auch mal in seinem Leben. Aber trotzdem, auch dort würde ich sagen, man bleibt einfach dran. Man betet weiter darum, man ringt mit Gott darum, dass er mich korrigiert in meinem Verständnis, wenn da was falsch ist, oder meinen Glauben stärkt, wenn das Verständnis richtig ist. Und manchmal braucht es einfach Zeit. Häufig. Sehr oft braucht es einfach Zeit.
Geduld tut euch Not, liebe Brüder. Josef.
Also ich denke, dass wenn ich in meinem eigenen Leben zurückschaue, auch speziell in meinem Glaubensleben, ich war ja ursprünglich nicht gläubig, gar nicht. Und als ich dann so zum Glauben gefunden habe, dann hat Gott tatsächlich Dinge mir geschenkt, Erfahrungen geschenkt, die mir gezeigt haben, der ist ein mächtiger Gott, der sich an das hält, was in seinem Wort steht und der auch Dinge tun kann, von denen ich nicht weiß, wie sowas funktionieren sollte. Und wenn ich diese Erfahrungen gemacht habe, dann wächst daraus ein Vertrauen und ein Wissen, eigentlich eine Gewissheit. Gott ist da, Gott hört meine Gebete, Gott kann helfen. Und wenn dann die Zeit vergeht und man vielleicht auch innige Anliegen hat, familiärer Art zum Beispiel, hatte ich genügend, und man inniglich betet und dennoch nichts passiert, dann glaube ich, ist auch einfach der Glaube dorthin gehend gefragt, dass Gott mir gezeigt hat, dass er da ist und dass ich jetzt darauf vertrauen muss, dass er schon das Beste macht. Ich glaube, wir können alle dem zustimmen und alle unsere Zuschauer werden dem zustimmen, dass wir vielleicht uns schon oft Dinge gedacht haben, das sei das Beste so. Und im Nachhinein wissen wir, oh Gott sei Dank, dass das nicht so war, weil das gar nicht so gut gewesen wäre. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, gerade in unserer Beziehung zu Gott, dass wir zugeben, dass so wie Gott es macht, es schon am besten sein wird. Auch wenn ich jetzt denke, anders müsste sein, anders wäre es viel besser, anders wäre es mir lieber, wie auch immer. Dieses Vertrauen in Gott, er wird schon richtig machen. All die anderen Dinge, die ihr gesagt habt, gelten nicht weniger, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Dass man sagt, ich bitte Gott um etwas, und dann vertraue ich darauf, dass er es so macht, wie es letztendlich doch am besten ist. Mhm.
Plus, da kommt für mich noch ein wichtiger Punkt dazu. Ich würde sagen, Gott macht das Beste aus dem, was er als Bestes machen kann.
Das stimmt.
Mit der Einschränkung, dass ich nicht glaube, dass Gott alles machen kann, was er will. Also das Beste, was er wirklich will, wenn er das schon hätte machen können, dann hätte er es gemacht. Verstehe, was ich meine gerade? Mhm. Also da gibt es ja noch einen Kampf, in dem wir stehen. Genau. Und in dem Kampf geht es halt darum, dass Gott eingeschränkt wird durch die Entscheidungsmacht des Menschen, was Gott nicht angreift oder meistens nicht angreift. Ja. Und dann wird er wahrscheinlich auch noch eingeschränkt durch womögliche Spielregeln, die er mit seinem Gegenspieler vereinbart hat, um hier zu demonstrieren, dass er wirklich Liebe ist. Also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass Hiob leidet. und dass das das Beste war. Aber unter den Umständen, wie Satan es eingefädelt hat, konnte Gott wahrscheinlich nicht anders und macht dann aus dem noch das Beste. Und es ist halt schwierig, wenn ich in der Hiob-Situation stehe. Also das wird jeder von uns auch gekannt haben schon.
Ganz genau. Das ist eben das, was ich meinte, weil ich bin mir sehr sicher, dass am jüngsten Tag, wenn der Hiob aufersteht, er dem zustimmen wird, dass es doch gut so war. Er hat sehr viel Leid erlebt und niemand wünscht sich das, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn er erleben wird, was aus all dem geworden ist, dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass er dem zustimmen würde und sagt, ja, es war gut so. Und du hast natürlich recht, dass Gott es anders lieber gehabt hätte. Aber das sind eben diese Spielregeln, die vielleicht ihm nicht aufgedrängt werden, aber anders kann er die Zusammenhänge nicht zeigen oder die werden nicht deutlich. Und das ist, denke ich, das.
Es gibt für mich schon einen roten Faden, der durch all diese Geschichten geht. Ich bringe noch eine Geschichte dazu. Schau es beim Gideon, nicht? Der zieht aus mit über 30.000, dann sind es noch über 10.000 und am Schluss sind es 300. Warum macht er das? Wie doch ganz klar gesagt, damit der Ruhm allein Gott gehört. Beim Hiob geht es ja auch um den Ruhm Gottes letzten Endes, nicht? Und bei dieser Abraham-Geschichte, ich meine, warum wartet Gott 25 Jahre? Nicht die ersten Ankündigungen sind mit 75, dann wartet er bis 100 und er wartet gerade so lang, bis es nicht mehr geht, auf natürliche Weise. Ja. Das heißt also, warum das? Weil er wartet, um seinen Ruhm noch herrlicher zu machen. Ich weise euch auf Kapitel 18 hin, wo Sarah so ungläubig lacht. Die Geschichte ist ja bekannt, nicht? Und wo sie dann sagt, so, naja, quasi, jetzt bin ich schon so alt, ich habe nicht mal mehr die Regel, nicht? Das ist, was sie hier sagt, auf gut Deutsch. Und der Abraham, naja, das wird wohl nichts mehr mit uns zwei. Ich meine, das sagt sie ganz klar. Und der Herr,
das, was der Abraham auch schon gemacht hat in 17,17.
Ja, aber der
fällt zur Erde und lacht.
Ja, er lacht, genau. Und die Geschichte, dass er noch,
menschlich,
dass er mit der Hagar noch einen Sohn hat, das wäre so wie, das ist das Letztmögliche, was er als Mensch noch zusammenbringt. Das ist der Ishmael. Ja. Nicht? Und dann ist Sendepause. Und dann kommt Gott und sagt, na, jetzt warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen. Und am Schluss ist nichts da, weil es körperlich nicht mehr geht. Und jetzt kommt es spannend. Wir wissen ja, dass der Isaak keine heilige Geistzeugung war. Das heißt, was haben denn Sarah und Abraham getan, damit es zu Isaak gekommen ist? Die Idee ist also, was muss Abraham geglaubt haben mit 99? Und Sarah, nachdem sie gelacht hat und zurechtgewiesen wurde, was müssen sie denn geglaubt haben, um sich nochmal aufeinander so einzulassen, dass der Isaak hat rauskommen können? Und wem gebührt dann der Ruhm?
Natürlich dem Herrn. Ne?
Und dann kommt noch dem dazu, wie der Name ist, nicht? Sie lachen die ganze Zeit, nicht? Jeder lacht, weil er es nicht glaubt. Und dann heißt heißt er Yitzhak. Er lacht.
Jetzt ist natürlich, da hat Abraham eine Verheißung gekriegt. Meinst, jetzt könnte man ja sagen, eigentlich hat es der Abraham ja leicht. Natürlich hat es nicht leicht, aber er hat zumindest ein Wort Gottes direkt auf sein Leben. Und du hast vorher gefragt, was machen wir mit unseren Verheißungen? René hat ein Beispiel gegeben und ich glaube, das stimmt. Wir lesen in der Bibel Verheißungen, die allgemein gelten und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Wenn ich jetzt an mein Leben denke, hat Gott mir spezifisch eine Verheißung geschenkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sage mal,
mir fällt da schon was ein.
Dann ist gut.
Schau mal her. Er sagt hier, na, das passt ja auch zu unserem Leben.
Dir, Heinz.
Es passt auch für dich.
Das ist mir schon klar, dass mir die biblischen Verheißungen passen, aber...
Jetzt lass mich halt reden. Schau her. Da sagt Gott zum Abraham, ich weiß, er, das wie es Abraham, wird befehlen seinen Kindern und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten. Hast du das getan? Habe ich das getan? Wohl. Beten wir für unsere Kinder? Ist das eine Verheißung, die Gott uns gibt, dass er uns unsere Kinder in den Himmel schenkt? Und ist es schon geschehen? Gibt es die Kinder, um die wir uns sorgen? Gibt es die Kinder, für die wir beten?
Natürlich, aber das ist eine Anwendung, Heinz.
Jetzt sage ich schon, seit 10 Jahren bete ich und ich sehe es noch immer nicht. Und da sage ich, es kann nur Anwendungen geben, weil Gott zu mir direkt nicht spricht.
Das ist ja das, was der Martin meint.
Das ist ja das, was ich sage. Wenn Gott dir sagen würde, Heinz, glaub mir, alle deine Kinder werden im Himmel sein, dann ist das eine Verheißung, die noch ein bisschen anders ist, als wenn einfach da Gott zu dem Abraham sagt, du wirst dein Kind kriegen. Und natürlich hoffen wir auf den guten Plan Gottes. Wir hoffen, dass wir gesund werden. Wir hoffen, dass wir seelisch gesund sind. Wir hoffen, dass es unsere Kinder, unsere Familie dort sind, unsere Geschwister. Und wir hoffen viel. Und glauben, wir hoffen in dem Rahmen, wie Gott es ja sich auch wünscht. Und trotzdem könnte es sein, dass wir mit Hoffnung ins Grab steigen.
Und er glaubt dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit.
Ja, für uns.
Was soll ich tun?
Und das ist es, festhalten am Glauben.
Ja.
Aber ich glaube, was wir uns alle manchmal wünschen, ist einfach so ein Engel Gabriel, der uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, lieber René, das und das hat Gott in deinem Leben geplant. Wenn sowas passiert, ist das natürlich etwas, das dem Glauben sicherlich einen enormen Auftrieb gibt, zumindest für eine gewisse Zeit. Und wenn dann die Jahre ins Land gehen und es kommt nicht so weit, wird man sich auch in Frage stellen, fragen, war das jetzt wirklich eine Begegnung mit einem Engel? War das Gabriel? War das irgendwie vielleicht eine Fata Morgana? Habe ich mich getäuscht? War ich übernächtigt? Alles Dinge, von denen ich glaube, auch wenn wir sie nicht so dezidiert da lesen, dass es Abraham und anderen Glaubenshelden auch manches Mal so ging. Da ging noch ein Jahr ins Land und nochmal, da kam wieder Winter und wieder Sommer. Es ging immer weiter hin und irgendwann fragt man sich, habe ich das vielleicht nur geträumt? War das echt? Ist Gott mir da begegnet? Das ist nur zu menschlich. Ja, und irgendwann ist die Zeit abgelaufen, wie ihr jetzt auch gesagt habt, dann ist die Unmöglichkeit des Menschen erreicht und dann offenbar Gottes Gelegenheit. Da denke ich an so eine Aussage, Ellen White, sie hat sehr schöne Worte fasst, Gott, des Menschen Unmöglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Ich habe den Eindruck, dieses Muster ist nicht nur bei Abraham gegeben, das zieht sich bis zu uns heute. Er will einfach manchmal, dass wir am Ende unserer Kräfte angelangt sind, wo wir einfach nur sagen, Herr, mach wie du möchtest. Und mit einem Mal ist alles geschehen. Und das sind ganz wunderbare Momente, die den Glauben vermutlich mehr stärken, als wenn es immer so ad hoc geschehen würde. Ich erwarte, uns passiert. Das ist nicht wirklich etwas, das den Glauben stärkt. Das braucht ein bisschen mehr Anstrengung, habe ich den Eindruck.
Ich möchte da halt noch dazugeben, es kann auch sein, dass es in unserem Leben nicht passiert, was wir uns erhoffen. Und ich glaube, es gibt viele Leben, die genauso laufen. Und wir trotzdem von Gott den Segen bekommen, durch diese Zeit hindurch unseren Glauben nicht zu verlieren. Denn das ist ja auch Gottes Wirken. Und da möchte ich einfach mir selber und den Leuten zurufen, die leiden und diese Probleme haben. Und dann, es ist nicht gesagt, dass es in diesem Leben besser wird.
Da haben wir ja auch im letzten Vierteljahr drüber gesprochen, Hebräer 11, ja, dieses andere Aber, und die haben es eben nicht erlebt, ja, die sind zersägt worden und was dann alles aufgeführt wird und sie haben trotzdem festgehalten. Also ich spüre schon jetzt, wenn ich euch so höre, wir könnten jetzt hier nochmal eine Stunde weiter diskutieren, das trifft schon den Nerv, ja, das bewegt uns ganz, ganz tief innen drin, weil wir diese Erfahrung ein Stück weit alle kennen und ja, natürlich, vielleicht war es für Abraham auch nicht leichter, ja, weil er eben Gott direkt zu sich hat reden hören und dann eben trotzdem nichts passiert ist über viele Jahre. Wir tun uns das manchmal sehr leicht, indem wir einfach 2-3 Seiten nach vorne schlagen und dann eben, naja, 10-20 Jahre halt überbrücken und sagen, die Geschichte geht gut aus. Abraham konnte das damals nicht und auch wir können es in unserem eigenen Leben nicht. Ja, wir wissen nicht, ob das in 5, in 10, in 20 Jahren hier auf dieser Erde eine Lösung gibt oder vielleicht auch nicht. Ob wir wirklich mit Hoffnung sterben. Das bleibt ein Stück weit offen. Aber ich bin so froh, ihr Lieben, und so dankbar, dass die Geschichte hier in der Bibel nicht so stromlinienförmig erzählt wird. Abraham glaubt, alles wird gut, sondern da steckt schon dieses Ringen drin, diese Fragen, die drin sind. Ja, und ganz menschlich auch. Abraham hat seine guten Tage und Zeiten gehabt, aber er hat auch wirklich seine Schwachpunkte gehabt, auch die sich wiederholt haben. Er ist wiederholt gefallen. Und bei uns eben auch so. Aber was am Schluss bleibt, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist der Satz, der im Neuen Testament immer wiederholt wird. Und deswegen sind wir so konditioniert, dass wir ganz oft mit Abraham Glaube verbinden, weil das Neue Testament mit Abraham den Glauben verbindet. Obwohl eigentlich menschlich gesehen manchmal stellenweise sehr wenig davon da war, siehe die Geschichte mit Hagar. Die Zeit ist relativ um. Ich spüre so, wir könnten da noch mehr dazu sagen, aber ich denke, wir haben da ganz viel zum drüber nachdenken auch. Und Josef, dürfte ich dich einfach bitten, dass du mit uns zum Abschluss betest.
Unser guter Gott, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns diese Geschichten, diese Berichte gibst über Abraham, diesen Mann, der dir geglaubt hat, du Herr, der sicherlich den Weg mit dir gegangen ist, aber wo wir auch erleben, dass, wie die Zeit verstreicht, selbst er ins Zweifeln kommt, ins Grübeln kommt. Ja, Herr, das sind Dinge, die wir selber in unserem Leben auch erleben und daraus auch Trost nehmen können, dass wir sehen, oh Herr, dass du dennoch gnädig bist, dass du rücksichtsvoll bist, dass du deshalb nicht den Bund, die Freundschaft zu uns kündigst, bloß weil wir nicht immer perfekt sind. Und danke, dass wir in diesen Geschichten aber auch sehen, dass du letztendlich die Dinge zum Guten führst. Und darauf vertrauen wir, Herr, dass du das auch in unserem Leben tust. Und wir danken dir jetzt schon dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.